Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Messenger-Dienste werben gerne damit, dass Nutzer mit ihnen privat verschlüsselt und sicher kommunizieren können. Das ist für alle Nutzerinnen eine super Sache, Stichwort Datenschutz. Doch die vermeintliche Sicherheit, die kann ausgenutzt werden von Kriminellen, die im Schutz der Messenger Straftaten planen. Der Chef des Messengers Telegram, der wurde nun in Frankreich festgenommen. Der Vorwurf, er arbeite nicht genug mit Strafverfolgungsbehörden zusammen und lasse Straftäter in seinem Netzwerk zu sehr gewähren. Wir schauen uns den Markt der Messenger-Dienste in dieser Sendung genauer an. Und außerdem, von Tarifeinheit ist auf den ersten Blick kaum etwas zu sehen. Warum mehrere Gewerkschaften bei einer Lufthansa-Tochter nicht nur mit dem Arbeitgeber, sondern auch miteinander zanken, und von der Syltisierung der Ostsee, warum sich auch dort immer weniger Anwohner die horrenden Mieten leisten können. Pavel Durov, 39 Jahre alt, russischer Milliardär, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, Mitgründer des Messenger-Dienstes Telegram. Am Wochenende flog er laut Medienberichten von Aserbaidschan nach Paris. Auf dem Flughafen von Le Bourget wurde Durov festgenommen. Aktuell befindet er sich in Gewahrsam der Polizei. Es gibt mehrere Messenger-Dienste und fast alle werben damit, eine verschlüsselte, nicht einsehbare Kommunikation zwischen den Nutzern zu ermöglichen. Und bei kaum einem Dienst ist der Verdacht, dass das auch für Hass, Hetze und sogar die Planung von Straftaten ausgenutzt wird, so groß wie bei Telegram. Der Spiegel schrieb einst von einem dunklen Imperium des Tech-Milliardärs Durov. Der hatte einst eine Art russisches Facebook aufgebaut und mit viel Gewinn verkauft. Gregor Lischka berichtet.
Die Verbreitung von Messenger-Diensten ist gewaltig. Der Marktführer WhatsApp aus dem riesigen Facebook- bzw. Meta-Konzern zählt etwa 2 bis 3 Milliarden Benutzer weltweit. Das vor allem in China beliebte Pendant WeChat kommt auf 1,3 Milliarden Benutzer. Beide erwirtschaften einen Milliardenumsatz. Und dann ist da auch noch das vergleichsweise mysteriöse Telegram, das mit seinen gerade einmal 45 Mitarbeitern am Unternehmenssitz in Dubai seit seiner Gründung für 11 Jahren einen fast schon unheimlichen Erfolg feiert. As of now, I think we are doing a great job with Telegram. Wir machen gerade einen tollen Job bei Telegram. Wir werden bald 1 Milliarde Nutzer haben. Es läuft wunderbar. So der Gründer von Telegram, Pavel Durov, in einem Gespräch mit dem US-amerikanischen Moderator Tucker Carlson aus diesem Frühjahr. Etwa 4 Monate vor seiner Festnahme an diesem Samstagabend in Paris. Durov und seinem Messenger-Dienst wird schon länger vorgeworfen, nicht konsequent genug gegen illegale Inhalte vorzugehen. Der Vorwurf, Durov soll nicht genug gegen Drogenhandel, Betrug und Kindesmissbrauch auf Telegram unternommen haben und sich geweigert haben, mit französischen Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren. Damit geht es letztendlich auch um den Kern der Marke Telegram. Telegram reklamierte als Alleinstellungsmerkmal für sich gegenüber anderen Messenger-Diensten seit jeher ein hohes Maß an Unabhängigkeit von Konzernen oder staatlichen Strukturen und Vorgaben. Seine Funktionen gehen daher auch teilweise über das hinaus, was andere Messenger-Apps wie WhatsApp oder WeChat bieten. Dazu gehören große, unmoderierte Gruppenchats mit bis zu 200.000 Mitgliedern und Kanäle zur Verbreitung von Informationen an eine unbegrenzte Anzahl von Abonnenten. Gründer Pavel Durov gilt als Vertreter radikaler Meinungsfreiheit und führt das Tech-Unternehmen bis heute in Eigenregie. Because we wanted to be independent. Wir wollten immer unabhängig bleiben, denn wir wussten immer, dass unsere Ziele womöglich nicht mit den Zielen derjenigen Fonds übereinstimmen, die in uns investieren wollen. Und so konnte Telegram fernab öffentlicher Einsichtnahme Jahr für Jahr wachsen. In einem Interview mit der Financial Times, ebenfalls aus diesem Frühjahr, kündigte Durov an, dass Telegram bald profitabel wirtschaften würde. Auch ein Börsengang in den USA sei dann vorstellbar. Dabei war lange Zeit gar nicht klar, wie das Geschäftsmodell von Telegram eigentlich dauerhaft funktionieren soll. Die App ist kostenlos. Die Server und die technische Infrastruktur, die für den Betrieb der App nötig sind, verschlingen aber natürlich Geld. Laut Durov lägen diese Kosten aber Messenger bei vergleichsweise geringen 70 Cent pro Nutzer und Jahr. Gleichzeitig hat Telegram in den vergangenen Jahren verstärkt auch kostenpflichtige Premium-Dienste angeboten sowie in bestimmten Weltregionen mit Werbung Geld verdient. Auch über das mit Telegram verbandelte Krypto-Projekt TON wurden hunderte Millionen Dollar an Geldern akquiriert. Nach Durovs Festnahme ist die Unsicherheit nun allerdings groß. Der Kurs des TON-Coins, der zu den größten Kryptowährungen weltweit zählt, brach zeitweise um 20% ein. Das Unternehmen Telegram bekräftigte in einer Stellungnahme, Durov habe nichts zu verbergen. Es sei, Zitat, absurd, eine Plattform oder ihren Besitzer für den Missbrauch des Dienstes durch Dritte verantwortlich zu machen.
Ein Beitrag von Gregor Lischka war das. Die Lufthansa hat viele Konzerntöchter. Eine heißt Discover und fliegt von Frankfurt und München aus vor allem Urlaubsdestinationen an. Und im Vergleich zur riesigen Lufthansa-Gruppe ist Discover jung und vor allem klein mit einer Flotte von gerade einmal 27 Flugzeugen. Dass bei Discover ab morgen gestreikt wird, davon sind also verhältnismäßig wenige Passagiere betroffen. Warum aber bei Discover gestreikt wird, diese Geschichte hat es in sich. Es geht um Konzerntöchter, die weniger zahlen als die Mutter. Mehrere Gewerkschaften, die nicht an einem Strang ziehen, sondern sich zanken. Und es geht um ziemlich viel Tarifchaos, das uns in Deutschland immer mal wieder begegnet. Volker Findhammer schaut auf das Thema von unserem Hauptstadtstudio aus. Hallo Volker.
Hallo Benjamin, ich grüße dich.
Und wir hören schon deutlich raus, das ist kein normaler, gewöhnlicher Streik. Es gibt gleich mehrere Gewerkschaften, die beteiligt sind. Zwei streiken, die andere findet das gar nicht lustig, das Unternehmen auch nicht. Was ist da los?
Naja, die Airline ist ja schon bereits seit 3 Jahren in der Luft, aber bislang gab es dort keinen Tarifvertrag für die knapp 500 Pilotinnen und Piloten und die gut 1500 Beschäftigten beim Kabinenpersonal. Und die Spartengewerkschaft Pockbit für die Piloten und UFO für das Kabinenpersonal haben da ja schon mehrere Anläufe unternommen und hatten zuletzt wohl auch unterschriftsreife Vorlagen. Und deshalb sprechen sie jetzt auch von einem Coup, weil die Discover-Geschäftsführung kurzerhand einen recht ähnlichen Tarifvertrag mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi unterzeichnet hat. Der sieht für sich genommen jetzt schon mal gute Vereinbarungen und Steigerungsraten vor, aber das ist nicht das eigentliche Problem. Die beiden Gewerkschaften fühlen sich von der Geschäftsführung übergangen und sagen, uns gehören deutlich mehr Mitglieder an als Verdi und wir wollen mit dem Streik das Recht auf eigenständige Abschlüsse erreichen. UFO-Chef Joachim Vasquez-Bürger sagte dazu,
wir haben auch die Gestaltungsmacht in den Betrieben und der Arbeitgeber oder hier der Lufthansa-Konzern möchte das nicht. Es ist die erklärte Verweigerung, mit uns die Zukunft abgestimmt zu gestalten.
Also Benjamin, das zeigt, bei dem Streik geht es um etwas Grundsätzliches und nicht um eigentliche Tarifdetails.
Und wenn jetzt eine Gewerkschaft einen Deal abschließt, die andere noch nicht, das klingt nach Chaos. Und die Frage ist, inwiefern hängt das mit dem Lufthansa-Konzern zusammen? In dem gibt es viele Konzerntöchter, viele verschiedene Tarifverträge. Ja, und immer diese Konkurrenz aus einer sogenannten Spartengewerkschaft, mehreren Spartengewerkschaften und der großen.
Ja, das liegt wohl in gewisser Hinsicht in der Natur der Sache. Bislang gab es ja bei Discover keine entsprechenden Tarifverträge. Auch der mit Verdi ist ja jetzt ein Ersttarifvertrag. Und den wird man schwerlich mit einem Tarifvertrag von Lufthansa vergleichen können. Es geht ja bei diesen Neu- und Ausgründungen gerade immer auch darum, bei den Personalkosten zu sparen und bestehende Tarifwerke zu umgehen, um gegenüber den Billiganbietern beispielsweise konkurrenzfähig bleiben zu können. Insofern kann man mit einem eigenen Tarifvertrag schon wieder von einem deutlichen Fortschritt für die Discovery-Beschäftigten sprechen, auch wenn die Unterschiede zur Muttergesellschaft teilweise erheblich bleiben. Aber das hebt natürlich nicht den Streit zwischen den Gewerkschaften auf und die Frage, wer in dem Betrieb die Vorrangstellung hat.
Und jetzt denken vielleicht manche Hörerinnen und Hörer, auch ich, an das Wort Tarifeinheitsgesetz. Das klingt ja super, einfach und eine Tarifeinheit nach einem Vertrag für alle, hast du gerade angedeutet. Warum bringt das in diesem Fall noch nichts?
Ja, das Tarifeinheitsgesetz sagt ja faktisch nur, dass die jeweils mitgliederstärkste Gewerkschaft das Vorrecht zum Abschluss von Tarifverträgen haben soll, damit es in ein Unternehmen nicht zum Nebeneinander unterschiedlicher Tarifwerke kommt. Und das ist auch hier der zentrale Streitpunkt. Allein, wir wissen nicht, welche der drei Gewerkschaften das ist. UFO und Cockpit bilden ja eine Tarifeinheit ab und sind in dieser Frage, treten sie geschlossen gegenüber Verdi auf. Und was die Mitgliederzahlen angeht, da heißt es aus den beiden Gewerkschaften,
wir hätten dem Arbeitgeber gerne die Möglichkeit gegeben, notariell im Betrieb auszählen zu lassen und dann mal zu gucken, wie dann die Mehrheitsverhältnisse sind. Er hat sich aber entschieden, darauf zu pfeifen.
Und das ist der Grund, weshalb man jetzt zu diesem Streik aufgerufen hat, um eben darüber eine Klärung dieses Sachverhalts auch zu erreichen.
Man hört das den O-Tönen, wie wir Radiomenschen sagen, an. Da sind die Akteure durchaus genervt voneinander. Das Ganze hat ja auch immer wieder potenziell Auswirkungen auf die Kunden mit Streiks. Kann der Staat eigentlich in so einer Situation sagen, Schluss damit, es darf pro Branche nur eine Gewerkschaft geben?
Nee, das ist ganz schnell gesagt, das kann und darf er nicht, denn das würde der im Grundgesetz verankerten Koalitionsfreiheit widersprechen. Denn da heißt es in Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes ganz unmissverständlich, Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern versuchen, sind nichtig. Insofern geht ja schon mit dem Tarifeinheitsgesetz eine gewisse Gratwanderung einher, weil man damit ja versuchen wollte, die Zersplitterung in den Betrieben zu unterbinden. Auch bei der Bahn ist es ja beispielsweise so, dass da je nach Sparte entweder die EVG als DGB-Gewerkschaft oder eben die GDL die Tarifverträge abschließen kann. Und darum geht es hier auch in diesem Streit, wobei eben noch nicht geklärt ist, ob Verdi oder die beiden anderen Gewerkschaften, die meisten Mitglieder hinter sich vereinen.
Jetzt schwirrt dem einen oder der anderen vielleicht schon der Kopf. Die Frage ist, hat denn diese Konkurrenz mehrerer Gewerkschaften, großer und kleiner, spezialisierter, allgemeiner, hat die auch Vorteile?
Naja, es geht im Wesentlichen darum, die Frage, wie man diese einzelnen Gewerkschaften organisiert. Und die Spartengewerkschaften hatten ja lange Zeit den Vorteil, dass sie eben die Sonderstellung einzelner Berufsgruppen, denken wir an die Piloten, denken wir an die Lokführer, dass die eben gesondert in Tarifwerken herausgestellt werden konnten. Und das war ja auch ein Grund dafür, dass man dieses Tarifeinheitsgesetz umgesetzt hat. Ich gehe jetzt allerdings davon aus, dass dieser Streik am Ende nichts fruchten wird, sondern dass man sich vor Gericht treffen wird, um einmal festzustellen, welche der Gewerkschaften bei Discover, die wirklich die meisten Mitglieder hat und damit eine tarifliche Vorrangstellung einnehmen kann.
Klingt nicht nach Einheit. Volker Fintamer war das aus unserem Hauptstadtstudio. Wer auf Sylt leben will und kein Millionär ist, muss starke Nerven haben. Auf einem der größten Portale im Netz gibt es aktuell für die gesamte Insel gerade einmal 10 Angebote zur Miete. Darunter ist eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 104 Quadratmetern für, Achtung, 5.500 Euro Kaltmiete pro Monat. Dass Wohnraum auf Sylt extrem knapp und teuer ist, das ist seit Jahren bekannt. Doch nun erwischt es auch die Anwohnerinnen und Anwohner der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Familien verzweifeln und in den Gemeinden denkt man über mögliche Lösungen nach. Sebastian Pazzani berichtet.
Da haben wir zum Beispiel 3.200 Euro. Ich meine, wer kann sich sowas leisten?
Fleming Kohn ist verzweifelt. Immer wieder schaut er in einer App mit Immobilienanzeigen auf seinem Smartphone. Der Familienvater sucht in seiner Heimat Eckernförde eine Mietwohnung für seine fünfköpfige Familie. Und das schon seit gut einem Jahr. Kohn bekommt Erwerbsminderungsrente und verdient sich ein bisschen Geld in einer Kaffeerösterei dazu. 1.200 Euro warm würde die Familie als Unterstützung für eine Wohnung bekommen. Doch in dem Ostseebad reicht das nicht mehr aus. Nun spielt die Familie mit dem Gedanken wegzuziehen aus ihrer Kleinstadt am Meer. Keine einfache Entscheidung.
Also hier habe ich schließlich meinen gesamten Freundeskreis. Die Freunde von meinen Kindern, die haben halt auch ihren sozialen Mittelpunkt dann hier. Die da dann rauszureißen, und das wäre schon ein ziemlich großer Schritt.
Die aktuelle Mietwohnung wurde der Familie gekündigt wegen Eigenbedarfs. Einziger Lichtblick ist eine Fristverlängerung. Jetzt müssen die fünf nicht sofort ausziehen. Dafür eingesetzt hat sich Marcel Asmus von der Brücke Rendsburg-Eckernförde. Kürzlich hat dieser soziale Träger ein Projekt ins Leben gerufen, das zwischen Vermietern und Menschen mit wenig Geld vermittelt. Die Warteliste, die Marcel Asmus auf seinem Rechner hat, umfasst rund 800 Menschen. Sie alle suchen allein im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine bezahlbare Bleibe.
Ich meine, da braucht man nur in die Presse schauen und weiß auch, dass der Wohnungsbau selber halt nicht so voranschreitet, wie er eigentlich sollte. Wohnungen, die entsprechend gebunden waren, halt jetzt auslaufen, immer nach und nach sukzessive, es kommen weniger hinterher. Und das bedeutet, dass eigentlich sozial geförderter Wohnraum oder auch günstiger Wohnraum wegfällt und wenn Mieter ausziehen, dann erheblich teurer wieder angeboten werden.
Oder die frei gewordenen Wohnungen an der Ostsee werden gleich zu Spitzenpreisen als Zweitwohnungen oder Spekulationsobjekte für die Ferienvermietung verkauft. Doch der Mann von der Sozialeinrichtung gibt nicht auf. Er hört sich viel um und klingelt auch schon mal bei Nachbarn, um nachzuhaken, wenn Wohnungen von der Straße aus unbewohnt aussehen. Manchmal hat er Glück und kann etwas vermitteln. Marcel Asmus' Befürchtung ist allerdings, dass die Warteliste noch länger wird, da Menschen, die noch günstig wohnen, auch ihre Wohnungen am Meer verlieren könnten. Einige Vermieter versuchen auf unangenehme Art und Weise, ihre Mieter loszuwerden.
Also wir haben tatsächlich auch Klienten bei uns im Projekt, die permanent durch Ruhestörungen, Lärm belästigt werden, aber auch zum Teil wirklich angerufen oder aufgesucht werden, dass sie dann auch entsprechend ihre Wohnung schnellstmöglich verlassen. Die dann uns wirklich auch anrufen und sagen, ich kann das nicht mehr, ich muss hier dringend raus.
Aber wohin? Einige Menschen setzen ihre Hoffnung in eine neue Regelung, die die Stadtpolitik beschlossen hat. In jedem größeren Mehrfamilienhaus, das neu gebaut wird, müssen auch günstige Wohnungen für einkommensschwache Menschen entstehen oder es gibt keine Genehmigung. Auch kleinere Gemeinden an der Ostsee haben ähnliche Probleme, etwa Strande bei Kiel. Hier ist Holger Klink Bürgermeister. Aus seinem Bürofenster schaut er auf einen 12 Hektar großen Acker. Dort könnte ein gemeindeeigenes Wohngebiet für junge Familien entstehen. Die Mietpreise wären moderat, denn die Gemeinde könnte sie selbst bestimmen.
Wir wollen nicht ein zusätzliches Villenviertel, davon haben wir genug, sondern wir wollen letztendlich eine vernünftige Durchmischung haben. Das ist, glaube ich, etwas, was dem Ort gut tun würde.
Für das neue gemeindeeigene Wohngebiet stellt er sich eine Art Punktesystem vor, nach dem die Mietimmobilien vergeben werden könnten. Wer etwa in die Feuerwehr geht, bekommt einen Punkt. Wer Kinder mitbringt, könnte auch einen bekommen. Denn auch Kindergarten und Schule stehen langfristig auf der Kippe, wenn nicht wieder mehr junge, dauerhafte Bewohner kommen.
Die Zahlen von den Kindern geht immer weiter zurück. Und irgendwann wird eine Infrastruktur so teuer, dass sie nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und das haben wir gesehen. Wenn erstmal eine Infrastruktur weg ist, dann wird sie auch so schnell nicht wieder etabliert werden.
Holger Kling spielt auf die für Einheimische negative Entwicklung auf Sylt an. Und es könnte passieren, dass der Bürgermeister den Wandel auch bei sich im Ort nicht abwenden kann, denn in Strande regt sich Widerstand gegen das geplante gemeindeeigene Baugebiet. Zurück in Eckernförde schaut Fleming Kohn noch einmal frustriert in seine Immobilien-App. Wenn es wirklich keine Wohnung für ihn und seine Familie gibt, dann halt anders. Er könnte sich den Bau eines Containerdorfes für Einheimische an der Ostsee vorstellen.
Damit könnte man wahrscheinlich auch die Preise unheimlich drücken. So, bevor es in die Obdachlosigkeit geht, wäre das auf jeden Fall eine Lösung.
Sebastian Pazzani berichtete. Das Diensthandy schläft nie oder nur selten. Je nach Einstellung piepst es bis in den späten Abend. Hier noch eine Mail, da noch eine kurze Nachfrage per Telefon und dann noch ein Link des Kollegen im Gruppenchat auf Teams. Abschalten ist da in mehrfacher Hinsicht schwierig. Die Frage ist, was ist, wenn Arbeitnehmer wirklich abschalten nach Feierabend, also ihre Geräte und nicht mehr erreichbar sind? Ihnen dürfen keine Nachteile oder Sanktionen des Arbeitgebers mehr drohen, zumindest wenn Sie in Australien leben. Dafür sorgt nun dort ein neues Gesetz. Jennifer Johnston berichtet.
Arbeitnehmer, die nicht für 24 Stunden am Tag bezahlt würden, sollten auch nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sein. Das sagte Australiens Regierungschef Anthony Albanese heute im australischen Sender ABC zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes. Das sei auch wichtig für die psychische Gesundheit der Beschäftigten. Gewerkschaften begrüßen das neue Gesetz, das ab heute offiziell für Millionen Beschäftigte gilt. Arbeitgeberverbände hingegen kritisieren es als übereilt, schlecht durchdacht und verwirrend. Die Regelung gilt für Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten. Für kleinere Firmen tritt das Gesetz erst im Sommer 2026 in Kraft. Für die Beschäftigten heißt das, sie dürfen ihre Mobiltelefone nach Feierabend ausschalten und müssen nicht mehr auf E-Mails reagieren, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Mit einer Ausnahme, wenn das Ignorieren unangemessen ist, etwa in einem arbeitsbedingten Notfall. Was genau angemessen und unangemessen ist, das müssten erst noch Gerichte entscheiden, so Arbeitsrechtler. In etwa 25 Ländern gibt es bereits ähnliche Gesetze, vor allem in Europa und Lateinamerika.
Ja, in Europa gibt es entsprechende Regeln, zum Beispiel in Frankreich oder Portugal. In Deutschland gibt es kein Gesetz. Das heißt aber nicht, dass hier alles erlaubt ist. Jennifer Johnston berichtete. Der Blick in die Zukunft fällt in vielen Unternehmen in Deutschland aktuell eher pessimistisch aus. So geht das zumindest aus dem neuesten IFO-Geschäftsklimaindex hervor. Der ist zum dritten Mal in Folge gesunken. Ralf Schmidberger berichtet.
Von der Wirtschaft nichts Neues, könnte man sagen. Wie der erneut gesunkene IFO-Geschäftsklimaindex zeigt, gibt es in den Chefetagen viele Sorgenfalten. Insbesondere in der für Deutschland so wichtigen Industrie läuft es immer schlechter, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest.
Das geht ja schon länger so, dass dort nicht investiert wird. Wir sehen das daran, dass die Investitionsgüterhersteller insbesondere uns sagen, wir haben keine Aufträge, aber auch allgemein läuft es nicht gut. Sonst hilft ja der deutschen Wirtschaft oft der Export, aber wir sehen auch, die Exporte sind schwach, obwohl es in anderen Ländern deutlich besser läuft. Normalerweise profitieren wir ja von guter Entwicklung der Weltwirtschaft. Leider geht das dieses Mal bislang jedenfalls an der deutschen Industrie vorbei.
Weil es in der Industrie so schlecht läuft, leiden auch die industrienahen Dienstleister wie etwa Transport- und Logistikgewerbe, wie aus der Erhebung der Münchner Wirtschaftsforscher hervorgeht. Nur der Tourismus hält sich einigermaßen stabil, was an der Urlaubszeit liegen dürfte. Ein kleiner Lichtblick kommt vom Handel, wo die Firmenchefs zumindest auf bessere Geschäfte hoffen. Allerdings bewerten sie die aktuelle Lage erneut schlechter. Bereits im zurückliegenden Quartal war die Wirtschaftsleistung gesunken und das könnte auch im laufenden Quartal passieren, schätzt Fuest. Laut Definition würde Deutschland dann in der Rezession stecken.
Ralf Schmidberger berichtete, der IFO-Geschäftsklimaindex ist also erneut gesunken. Sprechen wir drüber und das machen wir mit Klaus-Rainer Jackisch, der für uns heute die Börse in Frankfurt am Main beobachtet. Weil wir ein paar technische Probleme haben, erreichen wir ihn nur per Telefon. Frage über das Telefon. Mäßige Stimmung auch an der Börse in Frankfurt?
Ja, in der Tat mäßige Stimmung. Das hat doch heute die Anleger hier enttäuscht. Sie hatten damit gerechnet und gehofft, dass sich das Geschäftsklima zumindest wieder etwas aufgehellt hat. Aber das ist eben nicht der Fall. Und das zeigt einmal mehr, dass die deutsche Konjunktur eben doch schwer angeschlagen ist und langfristig weiterhin große Probleme macht. Der deutsche Aktienindex dementsprechend den ganzen Tag in der Minuszone, auch wenn die Verluste nicht mehr ganz so stark sind, jetzt bei 18.627 Punkten, rund 5 weniger als am vergangenen Freitag.
Die deutschen Solarhersteller befinden sich im Krisenmodus. Stichwort zum Beispiel Konkurrenz aus China. Heute wurde bekannt für den Standort in Sachsen-Anhalt. Kommt es zunächst nicht so schlimm wie befürchtet?
Ja, es geht um das Unternehmen Meyer Burger, das ja eigentlich ein Schweizer Unternehmen ist, aber eben doch im großen Stil hier in Deutschland immer produziert hat und hier einer der Marktführer war. Das Werk in Freiburg, im sächsischen Freiburg, das wurde ja schon vor einiger Zeit geschlossen. Und nun ging es um das Werk in Bitterfeld-Wolfen, also in Sachsen-Anhalt. Auch das sollte die Produktion deutlich runterfahren oder möglicherweise ganz zugemacht werden, weil man die Produktion nach und nach in die USA verlagert. Doch nun gibt es offenbar Finanzierungsprobleme bei diesem Projekt in den USA, in Colorado Springs. Dementsprechend wurde das Projekt dort eingestellt, wie Meyer Burger heute mitteilte. Und dementsprechend aufatmen für die Beschäftigten in Bitterfeld-Wolfen. Die Anleger sind eigentlich gar nicht begeistert. Der Kurs der Aktie, die ja ohnehin nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, der Kurs rutschte heute erneut um 42% ab.
Beim Henkel-Konzern denken viele an Waschmittel und auch bei dieser Sparte des Unternehmens gibt es aktuell viel Bewegung.
In der Tat, dort gibt es ja im Moment den größten Umbau in der Konzerngeschichte. Insbesondere wird der Waschmittelbereich mit dem Kosmetikbereich zusammengelegt und das in zwei Phasen. Die erste Phase ist bereits abgeschlossen. Da wurden rund 2000 Stellen weltweit gestrichen, davon rund 300 in Deutschland. Und die zweite Phase, wo nun weitere Geschäftsteile zusammengelegt werden sollen, die beginnt jetzt. Das hat jedenfalls Konzernchef Carsten Knobel bekannt gegeben. Das mögen die Anleger heute allerdings nicht so gerne. Der Aktienkurs ist unter Druck mit minus 0,3%. Allerdings liegt das wohl eher daran, dass Henkel eben auch ein Konsumwert ist. Und wir haben ja gehört, der Konsum läuft in Deutschland nicht rund und dementsprechend sind diese Werte alle heute im Minus.
Kurz der Blick auf die Lufthansa-Gruppe, Streiks bei Discover. Kleiner Teil nur der Lufthansa-Gruppe. Macht das was mit der Aktie?
Nein, interessanterweise nicht. Die Aktie ist heute sogar im Plus mit rund 0,3%. Viele Anleger finden es gut, dass die Lufthansa hier den Gewerkschaften sozusagen auf die Füße tritt.
Und wir schauen jetzt auf den Eurokurs, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
Der Euro hat leicht nachgegeben auf einen Dollar 11,77. Am Rentenmarkt ist die Umlaufrendite gesunken auf 2,24% und die Feinunze Gold bei 2.512,80 Dollar, rund 60 Cent weniger als am Freitag.
Klaus-Rainer Jackisch war das in Frankfurt am Main. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Benjamin Hammer.